Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz sind beschämt und tief bestürzt über die Fälle von sexuellen Übergriffen in der Seelsorge.
Mit diesen Worten entschuldigte sich diese Woche Bischof Norbert Brunner, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz. Man habe das Ausmaß der Missbrauchsfälle unterschätzt und die Verantwortlichen in den Diözesen und Ordensgemeinschaften hätten Fehler gemacht. Eine Sondersitzung zu den sexuellen Übergriffen wollen die Bischöfe aber nicht einberufen. Sie vertagen eine vertiefte Diskussion auf die ordentliche Sitzung im Juni. Das Thema wird sie aber auch bis dahin weiter beschäftigen. Katrin Uetschi.
Offen reden, das wolle man nun, sagt Bischof Norbert Brunner. Offen reden über den sexuellen Missbrauch in römisch-katholischen Institutionen. Dazu beitragen wolle auch er in seinen Predigten, sagt der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz.
Ich selber werde zum Beispiel auf dieses Thema zu sprechen kommen, auf der einen Seite, um auch unser Bedauern, unsere Beschämung Ausdruck zu geben, auf der anderen Seite auch, um die Priester, die ihre Berufung in Treue leben, um sie auch zu ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen.
Ob ein Priester in seiner Predigt oder im persönlichen Gespräch mit Gläubigen sexuelle Übergriffe thematisiere oder nicht, sei aber jedem Einzelnen überlassen. Eine Weisung der Bischöfe gebe es nicht.
Das müssen wir irgendwie den Priestern überlassen, weil das Umfeld doch ein bisschen verschieden ist. Im Bistum Sitten zum Beispiel, wo wir jetzt keine aktuellen Missbrauchsfälle haben, ist das Thema auch in der Öffentlichkeit nicht so stark diskutiert, auch von den Gläubigen her, wie das vielleicht in anderen Bistümern der Fall ist.
Offen reden wolle man auch mit den Opfern. Die Schweizer Bischöfe ermutigen sie, sich bei Opferberatungsstellen zu melden und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten. Es sei den Bischöfen wichtig, betont Norbert Brunner, dass vorbehaltlose Transparenz in die Vergangenheit gebracht werde.
Für uns vielleicht noch direkter ist unsere Forderung an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Seelsorge, dass sie selber sich ihrer Verantwortung stellen und aus ihrer Verantwortung heraus auch die Konsequenzen ziehen. Das heißt, dass sie nicht nur versuchen, keine Wiederholung zu begehen, sondern dass sie auch die Konsequenzen tragen und sich selber den zivilen Behörden stellen.
Eine Frage, die in der ordentlichen Sitzung der Bischofskonferenz im Juni ausführlicher behandelt werden soll, ist die Frage, ob die Kirchenleitung von sich aus Anzeige erstatten soll.
Das betrifft vor allem, denke ich, wo Wiederholungsdaten zu befürchten sind, wo Wiederholungsdaten nur mit einer Anzeige vom kirchlichen Oberen hier verhindert werden können, dass wir dort die Anzeige auch in Erwägung ziehen.
Die Aufklärung begangener Taten steht momentan im Zentrum. Doch was wird getan, um sexuelle Übergriffe zu verhindern?
Die Hauptprävention geschieht sicher bei der Ausbildung der zukünftigen Priester, der zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Seelsorge, Priester oder Laien. Die Seminaristen werden vorbereitet auf ihre zukünftige Aufgabe, auch im Hinblick auf ihre, was die Priester betrifft, auf ihre Situation als zölibatär lebende Menschen, aber auch im Umgang mit der Sexualität bei Priestern und bei Laien. Und sie werden auch vorbereitet auf die Situationen, in die sie kommen können, damit sie wissen, ich muss dort und dort muss ich Vorsichtsmaßnahmen treffen, dass ich gar nicht erst in die Situation komme, wo ich die Versuchung hätte zu einem sexuellen Übergriff, sei es mit Kindern, sei es mit Erwachsenen.
Heißt das nun, dass an Priesterseminaren oder theologischen Fakultäten offen über Sexualität gesprochen wird?
Es wird in der Ausbildung wird dieses Thema angesprochen. Es wird auch mit dem Verantwortlichen für die geistliche Begleitung wird das Thema selbstverständlich angesprochen, weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Schon allgemein vom ganzen Menschlichen her, von den menschlichen Qualitäten, die ein zukünftiger Priester mitbringen muss, und im Besonderen selbstverständlich auch, was der Umgang mit der Sexualität ist, die Beziehungen, die er aufbauen muss, damit er einen Halt hat, nicht nur in seiner Spiritualität, aber auch im menschlichen Umfeld.
Ein weiteres brisantes Thema ist die Frage nach einer schwarzen Liste, auf der fehlbare Priester registriert würden. Eine solche Liste nur für die Schweiz reicht aber nicht, denn die römisch-katholische Kirche ist weltweit tätig und tauscht ihre Priester rege aus. Eine internationale Zusammenarbeit wäre unabdingbar. Dieses Thema ist aber erst dann diskutiert. Im Juni wird weiter geredet.
Katrin Uelci. Wir haben es eben gehört in diesem Beitrag. Die Schweizer Bischöfe schalten bis jetzt bei Verdacht auf sexuelle Gewalt nicht automatisch die staatliche Justiz ein. Ist das richtig? Und ist es rechtens? Heidi Kronenberg fragt nach bei Adrian Loetan, Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Luzern.
Die Schweizer Bischöfe wollen bei Verdacht auf sexuelle Ausbeutung nicht in jedem Fall Anzeige erstatten. Und sie betonen dabei vor allem, das Opfer müsse mit der Anzeige einverstanden sein. Adrian Loretan, ist dem so? Sind die Bischöfe rechtlich nicht verpflichtet, unabhängig von der Meinung der Opfer, die Staatsanwaltschaft einzuschalten?
Gemäß Schweizer Recht ist das so, dass ein Personalverantwortlicher rechtlich nicht verpflichtet ist, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Anders ist das aber zum Beispiel in Frankreich, wo jetzt schon ein französischer Bischof von Bayeux, Pierre Piquant, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde von 3 Monaten, weil man warf ihm vor, ein Vergehen eines Priesters an einem Minderjährigen nicht angezeigt zu haben.
Was ist Ihre Haltung dazu?
Die bayerischen Bischöfe haben sich einstimmig selbst verpflichtet, in ihren eigenen Rechtsgrundlagen jeden Missbrauchsverdacht der Staatsanwaltschaft zu melden. Und das ist eigentlich auch meine Haltung, das würde ich auch den Schweizer Bischöfen empfehlen. Abgesehen davon müsste man den Opfern auch sagen, dass sie im schweizerischen Recht den Täter im Gerichtsfall nie sehen müssen, dass nur ihr Anwalt mit dem reden muss.
Opferberatungsstellen raten ja auch, man solle sehr vorsichtig mit Anzeigen umgehen. Was entgegnen Sie den Opferberatungsstellen?
Ja, ich kann diese natürlich verstehen, dass man aus Sicht der Opfer so argumentiert. Wenn man aber auch an die zukünftigen Opfer denkt, dass eine Person eben, die ein relativ schwieriges Verbrechen gemacht hat, auch verurteilt wird, denn eine Person gilt so lange als unschuldig, bis das Gegenteil vor Gericht bewiesen ist. Wenn man aber diesen Beweis nicht antritt, kann diese Person weiterhin tätig sein in der Jugendarbeit, in der Schule und überall. Und das ist natürlich gefährlich für zukünftige Opfer.
Die Kirchgemeinden sind die Arbeitgeber des kirchlichen Personals, nicht die Bischöfe. Können Kirchgemeinden unabhängig von der Bistumsleitung Anzeige erstatten, wenn sie einen ihrer Mitarbeiter der sexuellen Ausbeutung verdächtigen?
Es ist sicher sinnvoll, dass die Personalverantwortlichen der Kirche und die Personalverantwortlichen der Kirchgemeinde gemeinsam zusammenarbeiten, wenn sie einen solchen Verdacht haben. Wenn sie aber sich nicht einigen können, können die Personalverantwortlichen der Kirchgemeinde den Missbrauchverdacht der Staatsanwaltschaft melden. Es kann ja niemand rechtlich daran gehindert werden, einen Verdacht auf ein Verbrechen der Staatsanwaltschaft zu melden. Schon um ihnen das eigene Gewissen zu entlasten. Ich meine, zu wissen, ich habe einen Mitarbeiter, der Kindern Gewalt angetan hat und ich habe das verschwiegen und er hat weiteren Kindern Gewalt angetan, diese Last möchte ich keinem Personalverantwortlichen auflasten.
Sie, Adrian Loretan, plädieren also für die schnelle Einschaltung der staatlichen Justiz. Die römisch-katholischen Kirchenleitungen hingegen haben bis jetzt sexuelle Übergriffe lieber über ihr eigenes Kirchenrecht abgewickelt. Warum ist das Kirchenrecht dafür unzureichend?
Also wenn ein Priester sich an einem Ministranten vergreift, riskiert er im Prinzip 2 Strafverfahren. Ein kirchliches, das ihn laisieren kann und sogar den Verlust des Klerikerstandes kosten kann, und ein weltliches, das ihn ins Gefängnis bringen kann. Das kirchliche Strafrecht beansprucht nicht, an die Stelle der staatlichen Gerichtsbarkeit zu treten. Man muss aber auch wissen, dass nur ganz wenige Fälle, wirklich auch 10% der Fälle, überhaupt dann einen Prozess erhalten haben nach kirchlichem Recht. Für das staatliche Recht spricht zusätzlich, hier ist der Opferschutz viel größer. Das Opfer erhält im staatlichen Rechtsverständnis eine größere Beachtung als im kirchlichen Recht.
Adrian Loretan, zusammengefasst, was raten Sie der Schweizer Bischofskonferenz?
In meinen Augen sollte ein Sexualverbrecher, der wirklich ein Verbrechen begangen hat, staatlich und kirchlich verurteilt werden und damit nicht mehr als Priester arbeiten können. Und die wichtigste Frage, die eigentlich noch kaum formuliert wurde, die theologische Frage, ich möchte es mit Elie Wiesel, einem jüdischen Denker, formulieren. Er hat gesagt, wo war Gott in Auschwitz, als ein Kind vergast wurde? Und die Frage ist neu zu ergänzen, wo war Gott in Irland, als seine Priester Kinder und Jugendlichen zu Tausenden sexuelle Gewalt zufügten?
Adrian Loretan über rechtliche Aspekte sexueller Ausbeutung. Die Fragen hat Heidi Kronenberg gestellt. Adrian Loretan ist Autor des Buches »Religionen im Kontext der Menschenrechte«, erschienen im Theologischen Verlag Zürich. Es gibt viele christliche Konfessionen, aber nur ein Grab Christi, in der Grabeskirche in Jerusalem. Weil die Christen sich nicht einigen können, wer das Grab und die Kirche besitzen darf, ist die Grabeskirche seit Jahrhunderten geteilt. Vertreter von 6 verschiedenen Konfessionen leben dort. Der deutsche Dokumentarfilmer Hajo Schomerus hat einen Film gedreht über das Zusammenleben am heiligsten Ort der Christenheit. Michel Renaud über den Film und über die konfliktreiche Geschichte der Grabeskirche.
Die Jerusalemer Grabeskirche ist der heiligste Ort der Christenheit. Sie thront auf dem Hügel Golgatha, wo Jesus Christus gekreuzigt und begraben worden sein soll. Erbaut wurde die Kirche im Jahr 335 vom römischen Kaiser Konstantin. Ursprünglich gehörte sie der griechisch-orthodoxen Kirche. Im Lauf der Zeit haben jedoch immer wieder andere Konfessionen eigene Räume an die Grabeskirche angebaut oder haben Teile der Kirche zugesprochen bekommen. Heute leben Mönche und Priester von 6 christlichen Konfessionen in der Jerusalemer Grabeskirche. Griechisch-orthodoxe und syrische Christen, römische Katholiken und Armenier, ägyptische Kopten und äthiopische Abessinier. Sie verbringen 24 Stunden am Tag in der Kirche. In ihren jeweiligen Bereichen haben sie sich sogar Schlafräume und kleine Küchen eingerichtet. Das Zusammenleben der Mönche ist geprägt von einem strikten Regelwerk. Gebetszeiten, die Zugangsrechte zum Grab, der Putzplan und wer wann welche Bereiche der Kirche benutzen darf, ist minutiös festgeschrieben. Der Friede zwischen den Konfessionen ist labil. Jeder Quadratmeter, jede Minute fürs Gebet wird eifersüchtig verteidigt. Der deutsche Dokumentarfilmer Hajo Schomerus hat versucht, mit der Kamera einzufangen, was dies für das Zusammenleben in der Grabeskirche bedeutet. Im Alltag sind die Gebetszeiten streng geregelt. An hohen Feiertagen kommt es ja zu Kollisionen. Die Kirche ist dann gestoßen voll. Mehrere Konfessionen halten ihre Messen parallel zueinander ab. Die Gesänge, Gebete und das Stimmengewirr der Gläubigen vermischen sich zu einer einzigen religiösen Kakophonie. Plötzlich kommt es zu einem Gerangel. 2 Prozessionen sind einander in die Quere gekommen. Israelische Sicherheitsleute müssen einschreiten und die Christen auseinanderzerren. Für ihn sei das eine ganz neue Erfahrung gewesen, sagt Hajo Schomerus. Als evangelischer Pfarrerssohn aus Deutschland habe er eher den vernünftigen, nüchternen Glauben gekannt. Die Grabeskirche sei das pure Gegenteil.
Gerade dieses Haptische, dieses Begreifen können, dieses Anfassen, sich auch einfach fallen lassen, das hat mich begeistert und fasziniert in der Grabeskirche. Der Ort ist kein vernünftiger Ort, es ist ein sehr menschlicher Ort und hier bringen die Menschen auch ihr Menschsein mit.
Viele Menschen kommen. Tagtäglich strömen Tausende von Pilgern und Touristen zur Grabeskirche.
Fast wie ein Busbahnhof, Gedränge, Geschiebe und auch der Alltag der Mönche und der Patres da in der Grabeskirche ist auch viel geprägt davon, das zu organisieren. Allein diese Menschenmassen irgendwie so durch das Gebäude schieben zu können.
Die Grabeskirche sei ein heiliger Ort, aber am Tag wirke sie unglaublich profan und weltlich. Ihre spirituelle Seite zeige die Kirche erst nachts, wenn die Türen abgeschlossen und die Mönche und Priester alleine sind. Die ganze Nacht beten die Mönche am Grab Christi. Bei diesen ruhigen, besinnlichen Szenen bekommt der Zuschauer eine Ahnung von der Mystik der Grabeskirche, davon, was die Mönche dort hält und sie dazu bewegt, sich tagtäglich mit ihren Glaubensgenossen und den Touristenmassen abzumühen.
Der armenische Pater zum Beispiel steht jede Nacht vor dem Grab und hält seine heilige Messe und singt aus vollem Hals, manchmal ganz alleine. Das berührt mich irgendwie, das bewegt mich, auch wenn ich vielleicht selber den Sinn nicht verstehe oder wenn ich vielleicht auch nicht weiß, warum oder worum es ihm genau geht. Aber ich bin auf jeden Fall fasziniert davon, dass er es mit so einer Ernsthaftigkeit, mit so einer Leidenschaft und auch mit so einer Liebe jede Nacht macht.
Deshalb sieht Hajo Schumerus seinen Film über die Grabeskirche als Parabel. Als Parabel auf das Zusammenleben der Menschen und die Kompromisse, die es dabei braucht. Besonders in Jerusalem, aber auch überall sonst auf der Welt.
Michel Renaud über den Film von Hajo Schumerus mit dem Titel »Im Haus meines Vaters hat es viele Wohnungen«. Dieser Film ist in den Schweizer Kinos soeben angelaufen. Und jetzt kommen wir noch zu den Meldungen aus Kirchen und Religionen mit Heidi Kronenberg.
Spendenbereitschaft der Schweizer bleibt groß. Die Schweizer Privathaushalte haben im Jahr 2009 insgesamt 842 Millionen Franken gespendet. Die Summe ist trotz der wirtschaftlich schwierigen Phase sogar etwas höher als 2008. Gespendet wurde 2009 häufiger als zuvor für Entwicklungshilfe, Hungerbekämpfung, Flüchtlinge und arme Menschen. Den markantesten Sprung gab es zugunsten der Flüchtlinge. Die Schweizer Haushalte spendeten 2009 aber weiterhin weitaus am meisten für Kranke, Behinderte und Kinder. Muslimin entgeht Auspeitschung. Einer in Malaysia wegen Alkoholkonsums verurteilte Frau entgeht einer Prügelstrafe. Stattdessen muss sie 3 Wochen lang gemeinnützige Arbeit leisten. Das ehemalige Model war vergangenen Juli von einem Scharia-Gericht zu 6 Stockschlägen verurteilt worden, weil sie an einer Strandbar ein Glas Bier getrunken hatte. Muslime dürfen in Malaysia keinen Alkohol konsumieren. Allerdings sind Bier, Wein und Schnaps frei erhältlich. Abt Martin Werlen für Lockerung des Zölibats. Der Einsiedler Abt Martin Werlen möchte das orientalisch-katholische Kirchenrecht auf das Lateinische ausweiten. In der orientalisch-katholischen Kirche können verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden. Werlen plädiert nicht für die Abschaffung des Zölibats. Priester sollten aber frei wählen können, ob sie heiraten oder ehelos leben wollen. Der Zölibat sei zwar als Nachfolge Christi in der ehelosen Form gedacht gewesen, aber die römisch-katholische Kirche schaffe es nicht, dieses Ideal als, Zitat, «Good News» in die Welt zu bringen. Aufruf zu ökumenischem Abendmahl. Vor dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München im Mai hatte römisch-katholische Saarbrücker Theologieprofessor Gotthold Hasenhüttl evangelische und katholische Christen zu gemeinsamen Gottesdiensten mit Abendmahl aufgerufen. Man muss die Hierarchie vor vollendete Tatsachen stellen, dann wird sie nachgeben müssen, argumentiert der von seinem Priesteramt suspendierte katholische Kirchenkritiker. In der Frage des gemeinsamen Abendmahls sind Hasenhüttl zufolge in den nächsten 500 Jahren von der katholischen Hierarchie keine Veränderungen zu erwarten. Diese geschehen immer nur von unten. Am Rande des 1. Ökumenischen Kirchentags 2003 hatte Hasenhüttl evangelische Christen zur Kommunion eingeladen. Daraufhin wurde er von der römischen Glaubenskongregation vom Priesteramt suspendiert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.